beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Wer von euch möchte eigentlich nicht fitter, schlauer und schöner sein? Gibt es jemanden, der das nicht möchte? Ihr seid schon fit, schlau und schön. Wunderbar. Wir wollen gerne maximal sein. Selbstoptimiert. Ja, liebe Gemeinde, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das gilt für Unternehmen, das gilt für Einzelpersonen, das gilt auch für Gemeinden. Die Zeiten ändern sich. Man muss nicht alles mitmachen, das ist wahr. Man muss aber, um als Kirche und Gemeinde relevant zu bleiben, die Werkzeuge, die Hilfsmittel, die Technik anwenden, die die Zeit anbietet, die das Gemeindeleben effektiv, attraktiv und missionarisch wirksam macht. Schließlich wollen wir doch Zeitgenossen ansprechen, oder? Und nicht solche, die es gar nicht mehr gibt. Und schlussendlich ist die Frage nach der Modernität einer Gemeinde zur Überlebensfrage geworden. Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir Gemeinden, die Zulauf haben, die wachsen. Und solche, in denen der Gottesdienstbesuch immer weiter abnimmt. Das hat viele verschiedene Gründe, die will ich jetzt gar nicht einzeln analysieren. Und wenn wir zu lange versuchen, den neuen Wein, die neuen Mitarbeiter, die neuen Ideen in alte Schläuche zu gießen, die früher sicher ihre Daseinsberechtigung hatten, aber inzwischen morsch und spröde geworden sind, dann machen wir einen Fehler. Vielleicht sind manche Schläuche ganz einfach in die Jahre gekommen, wie dieses Gemeindehaus. Nun hat die Gemeinde Reutlingen ja zwei Pastoren berufen, die für gesellschaftliche Relevanz stehen, so will ich es mal nennen. Der eine hat 30 Jahre lang Medienarbeit gemacht, das heißt, er hat versucht, neue Schläuche zu benutzen, um das Evangelium von Jesus Christus unter das Volk zu bringen. Der andere war theologischer Lehrer in Afrika und hat, ich sag's mal militärisch, an der Front im säkularisierten Sachsen gearbeitet. Wenn die Gemeinde keine neuen Schläuche gewollt hätte, dann hätte sie weder Daniel noch mich berufen. Davon bin ich überzeugt. Und es geht vorwärts mit neuen zeitgemäßen Formen, mit modernen Medien, mit einer aktuellen Form, die Administration der Gemeinde möglichst zeitsparend und schlank aufzustellen. Und die sicher nicht aus dem Zweck, um jeden Preis modern sein zu wollen, das kann überhaupt kein Kriterium sein, sondern um Raum zu schaffen für das Wesentliche. Für den Inhalt, für die Botschaft, für den Geist Gottes, für geisterfülltes Gemeindeleben. Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in die wir die freimachende Botschaft des Evangeliums hineintragen wollen und auch sollen, ja vielleicht sogar müssen, wenn wir unserem Auftrag nachkommen wollen? Wenn wir uns umschauen, dann merken wir, dass es eine zutiefst versklavte Gesellschaft ist. Wilberforce hat die Sklaverei zwar schon vor vielen Jahren abgeschafft, aber unsere Gesellschaft ist versklavt. Sie ist versklavt an das, was wir so gerne Zeitgeist nennen. Und das hat nichts mit Medien zu tun. Der Zeitgeist, der uns beherrscht, der unsere Gesellschaft beherrscht, der kennt nur eine Vokabel. Und diese Vokabel heißt Erfolg. Wir leben in einer Gesellschaft von Maximizern, in der der Schwache, der Loser, der Behinderte, der Kranke, der Erfolglose keinen Platz hat. Maximizer ist ein neues Modewort, aber eigentlich steckt dahinter eine Lebenshaltung, eine Philosophie, eine Weltanschauung. Und die hat Queen auf den Punkt gebracht, I want it all, I want it now. Ich will alles und ich will es sofort. Ein Leben gilt heute dann schon als gescheitert, wenn auch nur ein Puzzleteil nicht maximal ist. Sei es Gesundheit, Schönheit, Partnerschaft, Kinder, Wohnen, Reisen oder Genießen. Wir leben so, als gäbe es kein Morgen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, Paulus. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Wer weiß, wer es gesagt hat? Der Dichter Fürst Goethe hat anscheinend auch ganz gerne mal eingenommen. Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Na, noch kleiner Quiz. Oscar Wilde, genau. America first. Danke. Alles Maximizer, merkt ihr es? Alles Maximizer. Das Streben nach überdurchschnittlichen Leistungen, nach idealen Lebensstilen und dem perfekten Körper hat in unserer Gesellschaft bizarre Formen angenommen. Ich war heute Morgen auch ganz froh, dass ein Kilo weniger auf der Waage war. Dazu tragen die neuen Medien, die ich auch durchaus kritisch sehe, bei. Ich sage mal ein Beispiel. Via Facebook erreicht mich regelmäßig der Post eines Pastorenkollegen, der über seine Smartwatch das Laufprotokoll des aktuellen Marathons direkt ins Social Net, also ins soziale Netz stellt. Für mich war das Anlass, jetzt endgültig aus diesem Neid- und Protzportal auszutreten. Dazu trägt unser Fitnesswahn bei. Ich spreche, das sind alles Beispiele, die sind echt. Kein Hauskreis ohne Erfolgsmeldung im Kampf mit Pfunden und Pölsterchen, ohne Ernährungsmaximierung via Low Carb, Laktose, Gluten und geschmacksfrei, sage ich immer gerne, oder ohne Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Bike. Dazu trägt unser Gesundheitswahn bei. Und das Beispiel, das ich jetzt sage, kenne ich persönlich und es hat mich sehr betroffen gemacht. Da wird die Mutter eines fröhlichen Mädchens mit Down-Syndrom schon mal daraufhin angesprochen, dass sie ja schließlich die Möglichkeit gehabt hätte, das Defizit frühzeitig zu erkennen und wie 90% aller werdenden Trisomie 21 Mütter die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Erlebtes Beispiel. Dazu trägt unser Förderwahn bei, da begreifen sich Eltern immer mehr als Unternehmer. Und das Kind ist ein bedeutsames Investitionsobjekt. Und das muss früh für den Wettbewerb aufgestellt werden, koste es, was es wolle. Oftmals kostet es das Lebensglück und die Lebensfreude der Kinder und der Eltern. Dazu trägt unser Konsumverhalten bei. Schnäppchenjäger beim Buchen der Urlaubsreise oder beim Kauf einer neuen Hose, Cleverle bei der Geldanlage und bei der Steuererklärung. Man kann die Spezies des Maximizers gut mit zwei Sätzen eines Mediziners und Philosophen zusammenfassen. Wehe, du bist erfolglos. Daher suchen wir unablässig nach Anerkennung im Äußeren. Zuerst ein Geständnis. Ich bin Selbstoptimierer. Schon ein ganzes Leben lang. Und ich bin als Pastor und Lehrer natürlich bestrebt, andere auf den Weg der Selbstoptimierung zu locken. Ich nenne das nur anders. Nachfolge und Wachsen in der Heiligung. Christen waren da ja eigentlich schon immer Trendsetter. Wenn ein Heide, ein Mitläufer oder ein Namenschrist zum lebendigen Glauben umkehrte, dann änderte er sein Leben. Der Säufer wurde trocken, der Schlemmer mäßigte sich, der Hurenbock wurde monogam, der Betrüger wurde ein ehrbarer Kaufmann, die Eltern würden zu Maximalförderern der Bildung ihrer Kinder. Der ungesunde Lebensstil wurde dank christlicher Ethik zum Gesunden. Und damit war die Selbstoptimierung eingeläutet. Was ist daran falsch? Nichts. Wo ist denn dann bitte schön der Unterschied zwischen Nachfolge und Selbstoptimierung? Jagt nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das klingt ja zunächst gar nicht entspannt. Ist Heiligung also doch Selbstoptimierung? Ja und nein. Nur, der Maximizer, der Optimierer bin nicht ich. Der mein Leben optimiert, also vollkommen macht, ist Christus. Ich bin der Nutznießer, der davon profitiert. Nicht ohne eigene Anstrengung, ganz gewiss, aber der mich gestaltet. Der sein Bild von mir in meinem Leben verwirklicht, ist Gott selbst. Der Nachfolger strebt nicht in erster Linie nach Vollkommenheit, die seinen Mitmenschen ein respektvolles Kopfnicken abnötigt und oft genug auch Neid. Er strebt danach, dass Christus in ihm Gestalt gewinnt. Das ist Christusoptimierung und nicht Selbstoptimierung. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Ich bin froh, dass dieses Anschauen des Christus in der Tat einen gelassenen, einen getragenen und einen fröhlichen Charakter in mir wachsen lässt. Selbst dann, wenn ich und andere, meine Gemeinde zum Beispiel, Leistung von mir abfordern. Mit dem Graf Zinzendorf singe ich dann »Uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst«. Papst Johannes der 23. hat einmal von Gott eine treffende Antwort bekommen, als er versucht hat, durch Selbstoptimierung noch mehr Leistung zu bringen. Johannes soll Gott gesagt haben, nimm dich nicht so wichtig, du bist doch nur der Papst. Nicht immer gelingt mir das. Und wenn ich mich frage, warum das so ist, dann bekomme ich immer dieselbe Antwort. Ich rede zu viel und höre zu wenig. Ich gebe zu viel und empfange zu wenig. Ich mache zu viel und lasse zu wenig geschehen. Und ich lebe zu wenig im Augenblick. Auf einer Berghütte habe ich neulich mit ein paar anderen, die ja auch im Raum sitzen, einen Spruch des Dalai Lama gelesen, den ich sehr interessant fand. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, zum Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Leben im Augenblick. Leben in der Gelassenheit. Leben im Heute, im Bewusstsein, dass es für uns immer ein Morgen gibt. Leben in der Gewissheit, dass das Gestern etwas ist, was man mit Gottes Hilfe bewältigen kann. Und das bedeutet auch, dass meine Biografie nicht länger als Alibi und Ausrede für ein misslingendes Leben herhalten darf. Ein Schüler fragt einmal seinen Meister, warum dieser immer so ruhig und gelassen sein könne. Das kennt er jetzt wahrscheinlich. Gerhard Schöne hat es auch wunderbar vertont. Der Meister antwortete, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Der Schüler fiel dem Meister ins Wort und sagte, aber das tue ich doch auch. Was machst du darüber hinaus? Der Meister blieb ganz ruhig und wiederholte, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wieder sagte sein Schüler, das tue ich doch auch. Nein, sagte der Meister, wenn du sitzt, dann stehst du schon. Wenn du stehst, dann gehst du schon. Und wenn du gehst, dann bist du schon am Ziel. Eine alte Weisheit aus dem Zen-Buddhismus. Und ich übertrage das mal aus dem Buddhismus ins Christsein, in mein persönliches Leben. Wenn ich bete, dann plappere ich munter drauf los, ohne vorher gehört und empfangen zu haben. Wenn ich gehe, dann habe ich nur das Ziel im Auge und achte nicht mehr auf den Weg und auf das, was mir auf dem Weg begegnet. Wenn ich auf dem Weg zum Gottesdienst bin, dann sehe ich nicht den, der unter die Räuber gefallen ist. Wenn ich etwas höre und empfange, dann denke ich sofort darüber nach, wie ich diesen Gedanken in die nächste Predigt, in den nächsten Artikel, in den nächsten Rundfunkkommentar einbauen kann. Daniel Meisinger hat uns neulich im Ältestenkreis einen Text über Nachfolge vorgelesen, der mich ganz tief berührt hat. Wenn man den aufrechten Gang lernt. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte einen Geist der Krankheit 18 Jahre. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Da aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, folge mir nach. Da antwortete sie und sprach, ach Herr, was soll ich dir folgen? Zu nichts nütze bin ich und für dich nur eine Last. Da sprach er, du irrst, Weib. Gehst du mit uns, werden wir langsamer gehen und weniger das übersehen, was am Rand unseres Weges liegt. Gehst du mit uns, wirst du uns aufmerksam machen auf Steine, Stolperdrähte und Morast auf unserem Weg. Gehst du mit uns, so werden wir immer wieder sagen müssen, wohin, und wir werden über unser Ziel nachdenken und uns seiner sicherer werden. Gehst du mit uns, hat einer von uns immer die Erde im Blick und wir werden uns nicht von ihr lösen. Gehst du mit uns, so lernen wir immer wieder, dass wir uns bücken müssen, um dem Menschen und Gott ins Gesicht sehen zu können. Da weinte die Frau und folgte ihm nach. Diese Frau war keine Selbstoptimiererin, sondern sie war eine Frau, von der man eine ganze Menge lernen kann. Achtsam leben, zuhören, hinsehen, mich aussetzen mich füllen lassen. Ich habe die Terstegen-Regel immer noch nicht internalisiert, die vom doppelten Lassen. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Lass mich lassen, zulassen, aushalten, passiv sein, eine verflixt schwere Übung, auch für mich. Aber das Anschauen und das Wirken lassen macht mich zum Nachfolger, nicht das Hetzen und das Rennen und der Aktionismus. Ich versuche gerade, meinem Leben mehr Qualität zu geben, indem ich mich mehr um Spiritualität bemühe. Denn das ist nichts anderes, als etwas an mir geschehen zu lassen. Ich habe das ja schon häufiger erwähnt, dass ich das Sitzen in der Stille, den Besuch des Klosters, das Herzensgebet, das hörende Gebet vor einigen Jahren neu entdeckt habe und seitdem pflege. Immer noch zu wenig, aber ein Anfang ist gemacht. Als vor einigen Wochen bei einem Pastorentreffen Thomas Blödern aus Esslingen den Text von Bernhard von Clairvaux vorgelesen hat, da traf es mich wie ein Keulenhieb. Ich habe festgestellt, dass ich alles, was ich höre, sofort darin prüfe, wie ich es weiterverwenden kann. Und ich lese den Text, den Peter Knobloch eingangs gelesen hat, noch einmal. Den Text vom Kanal und von der Schale. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Eins weiter bitte. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Das also unterscheidet die Heiligung von der Selbstoptimierung. Heiligung bedeutet, sich von Gott füllen zu lassen. Und dann werden, wie Jesus es ausdrückt, von uns Ströme lebendigen Wassers überfließen auf andere. Wie versteht eigentlich das Neue Testament die Heiligung? Johannes zitiert Jesus in Kapitel 17, sie sind nicht von der Welt, weil auch ich nicht von der Welt bin. Und das Gebet für seine Jüngerinnen und Jünger lautet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung im Hebräischen Kadesh, im Griechischen Hagiazo meint zunächst nichts anderes als aussondern und trennen. Heiligung ist also eine neue Zuordnung, zunächst ein Zustand der aufgehobenen Trennung von Gott, und das bedeutet gleichzeitig, dass es eine Trennung von allem gibt, was mich bisher von Gott ferngehalten hat. Durch die Wiedergeburt kommen alle Gläubige in diesen Zustand. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Es bedeutet, Gläubige werden für Gott gewonnen, beziehungsweise aus dem Profanen ausgesondert. Jesus betet weiter im hohen priesterlichen Gebet, das uns in Johannes 17 überliefert ist, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Weil Jesus sich für den Zweck, für den er auf die Erde geschickt wurde, hat aussondern lassen, indem er seinen Platz beim Vater aufgegeben hat, ist seine Heiligung das Muster und die Kraft der unsrigen. Zusammenfassend bedeutet Heiligung also Separation, Trennung. Zuerst ein Positionswechsel durch das Herausgerufensein für Christus zum Zeitpunkt unserer Erlösung. Das ist geschehen, als wir zum Glauben kamen und, wie Nikodemus es sagt, von Neuem geboren wurden. Und zweitens ist Heiligung die praktizierte Heiligkeit im Lebensstil des Nachfolgers während er auf die Wiederkehr des Christus wartet. Paulus formuliert es im Thessalonicher Brief so: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er, Paulus, schreibt in die Kolosser: Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereitet ist im Himmel. Dieser herrliche Zustand wird also unsere endgültige Trennung von Sünde, von Tod, also das Ende der Trennung von Gott durch die Zielverfehlung unseres Lebens und damit die vollkommene Heiligung in jeder Hinsicht in seinem Reich sein. Noch einmal Johannes aus seinem ersten Brief: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann wird unser Zustand der Heiligkeit, der völligen Zugehörigkeit zu Gott und die Verwandlung unseres Wesens, das mit dem Gläubigwerden und mit der Taufe begonnen hat, vollendet. Wenn wir also morgen Abend, aufgemerkt, Terminkalender gezückt, wenn wir also morgen Abend mit dem Taufkurs beginnen, machen sich Menschen auf. Wisst ihr, zu welcher Übung? Um den Krampf und den Stress der Selbstoptimierung hinter sich zu lassen. Den Stress, aus sich selbst etwas Perfektes machen zu wollen und zu müssen, diesen Stress loszuwerden. Das bedeutet ja der Herrschaftswechsel, der in der Umkehr und der Taufe deutlich wird: So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Aus einem Baron Münchhausen, der versucht, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wird ein Geretteter, der in die ausgestreckte Hand von Jesus Christus einschlägt. Und ich möchte ganz herzlich einladen, dass zu den bisher 8 Taufkandidaten bzw. Taufkursteilnehmern noch mehr dazukommen. Sprecht Daniel Meisinger oder mich an. Hinten gibt es auch noch Flyer mit den Terminen. Und man muss ja heute, gell, wer nicht wirbt, stirbt, habt ihr auch schon gehört. Es gibt auch ein ganz, ganz schönes, das schenkt euch die Gemeinde, ein ganz schönes Heft mit einem Taufkurs, ja, das gibt es auch dazu. Ich würde mir wünschen, dass wir, wie beim letzten Mal auch, und die dabei waren, die können davon Zeugnis geben, wie toll das war, junge und alte Taufkandidaten und solche, die ihre Taufe erneuern wollen und manche, die einfach gesagt haben, ich will einfach mit euch im Gespräch sein, die ihr jetzt auf den Weg zur Taufe macht, dass wir einen fröhlichen und fruchtbaren Austausch darüber haben, wie man vom Selbstoptimierer zum Nachfolger wird. Also nehmt euch gern die Zettel mit. Und jetzt wollen wir feiern. Wir feiern die Tatsache, dass Jesus uns in die Nachfolge gerufen hat. Wenn Jesus mit Menschen zusammen war, hat er häufig die Form des Mahls benutzt. Das war ja häufig ganz profan: Essen und Trinken. Und auffällig ist auch, dass er oft bei sogenannten Verachteten zu Gast war, bei solchen, die in der Selbstoptimierung gescheitert waren. Pharisäer, Zöllner, Frauen mit zweifelhaftem Ruf. Die Pharisäer wussten übrigens noch gar nicht, dass sie in der Selbstoptimierung gescheitert waren. Das hatten sie dann erst begriffen. Gott besucht sein Volk, steht in Lukas 1, Vers 68. Die Freundlichkeit Gottes kommt in die Häuser der Menschen. Tischgemeinschaft wird bei Jesus immer wieder zur prophetischen Zeichenhandlung. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und das Mahl bleibt im Urchristentum auch in den Häusern beheimatet. Gott besucht das Haus. Sie brachen das Brot hin und her in den Häusern. Bei seiner letzten Zusammenkunft mit seinen Nachfolgern nimmt Jesus ganz bewusst und mit Bedacht dieses Zeichen der Tischgemeinschaft auf. Er benutzt ein inhaltsreiches Symbol, das seinen Jüngern vertraut war, um ihnen sein geistliches Vermächtnis nahezubringen. Und er zieht dieses Symbol in die Zukunft und sogar in die Ewigkeit hinein. Wir erinnern uns an Emmaus. Es geschah, da er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und das wünsche ich mir jetzt. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass Jesus selbst uns das Brot bricht und wir ihn erkennen und auf seine Zusage hören, dass er mit uns aus dem Becher trinken wird im Reich seines Vaters. Wenn wir als Kinder Gottes offenbar geworden sind als das, was wir sein werden, wenn es endlich soweit ist, dass unsere Heiligung zum Ziel gekommen ist. Wir wissen es. Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halleluja. Amen. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Jesus Christus.